Kannst du dir das vorstellen, Jesus gegenüber zu stehen, wie das sein wird, was wir eben gesungen haben? Schon mal Gedanken darüber gemacht? Kannst du dir vorstellen, dass sich Jesus sehnt, dich vielleicht auch in den Arm zu nehmen, zu trösten? Wenn ich Offenbarung 21 lese, Gott wird abwischen alle Tränen. Dann werden wir mit Tränen ankommen unter Umständen. Dann läuft nicht alles glatt im Leben. Dann kann es manchmal sehr schmerzvoll sein. Ganz unterschiedlich, dieser Schmerz. Unterschiedliches Thema. Ob das gesundheitlich ist, beziehungsmäßig, Kinderlosigkeit, arbeitsmäßig, was auch immer. Heute Morgen habe ich mich gefreut, ich habe da einen Adler entdeckt, mehrere Adler. Wisst ihr wo? Hier in einem Raum, auf dem Rücken von jungen Menschen. Ich finde das cool, dass ihr da so eine gemeinsame Jacke oder wie sagt man da, Kapuzenpulli habt. Also zumindest zwei habe ich gesehen oder drei, da hinten auf jeden Fall und hier. Ist das so euer Markenzeichen? Oder wie seid ihr auf die Idee gekommen? Einfach cool. Und wie seid ihr auf den Bibelvers gekommen? Jesaja 40, 31? Okay, aber der Vers war schon drauf, den habt ihr euch nicht rausgesucht. War schon drauf. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich heute Morgen über diesen Vers gepredigt. Jesaja 40, 31, für alle, die nicht wissen, was dort steht, will ich es doch lesen. Also Jesaja 40, 29 bis 31. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde, in Klammer Frauen auch, und matt, und Jünglinge strauchen, junge Frauen auch, und fallen. Aber die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ihr Lieben, die ihr diesen Pulli trägt, das wünsche ich euch von Herzen, dass ihr diese Erfahrung macht. Euer ganzes Leben lang, dass ihr auf den Herrn trauen könnt, dass es mehr ist wie nur ein Kapuzen-Shirt, das ihr trägt. Ja, wir kommen von der Reformation her. Erik hat schon angedeutet, das soll auch heute das Thema sein. Ist ja noch nicht lange her, die Reformation, beziehungsweise Reformation schon lange her, aber der Reformationstag, Ende Oktober. Martin Luther war da sehr prägend natürlich, er hat das Ganze angestoßen. Und die Auswirkungen von damals, die haben wir ja heute noch, Gott sei Dank. Und ich möchte mit euch heute Morgen ein paar verschiedene Wegstationen anschauen auf den Spuren von Martin Luther. Habt ihr das in der Schule durchgenommen, Reformation? Ja, also einer winkt oder macht schon eine Weile her, gell? Also machen wir heute Morgen etwas Geschichtsunterricht, zumindest mal einen Teil, sage ich. Wir wollen ein paar Wegstationen anschauen und an manchen Wegstationen von Martin Luther anhalten und dann einfach mal den Bogen auch zu uns in die heutige Zeit schlagen. Schauen wir, wie gesagt, mal in die Geschichtsbücher, also circa gute 500 Jahre zurück, 1519. Es war im Jahre 1505, genauer gesagt am 2. Juli, als Martin Luther von einem Gewitter bei Stotternheim, das ist da bei Erfurt, überrascht wurde. Er hat es so beschrieben, dass ein Blitz neben ihm einschlug und er war natürlich zu Tode erschrocken und er legte dann ein Gelübde ab. Dieses Gelübde, ein Satz, ich will Mönch werden. Ist jemand hier, der das nachsprechen möchte? Kann man sich ja heute kaum noch vorstellen, Mönch oder Diakonisse oder irgendwie sowas zu werden. Martin Luther hat das im Herzen gespürt und er schrieb dann seinem Vater einen Brief und darin schrieb er, ich versichere dir, durch Schrecken vom Himmel gerufen zu sein, voller Schrecken und Angst vor einem plötzlichen Tod, gab ich gezwungen und gedrungen ein Gelübde. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Vater reagiert hat? Stellt euch mal vor, hier, ihr jungen Menschen, ihr schreibt euren Eltern einen Brief, ich gehe jetzt ins Kloster. Was die wohl antworten würden? Hurra, endlich, das ist dein Traum für mein Kind. Aber vielleicht ist das gar nicht ein Traum selbst. Martin Luthers Vater war nicht amused. Er wurde zornig darüber, als er von den Absichten seines Sohnes hörte, Mönch zu werden. Denn der Vater hatte ihm, wie das damals so Brauch war, da hatte ihm schon eine reiche Braut rausgesucht. Wie ist das, wenn eure Eltern für euch einen Lebenspartner raussuchen? Cool, oder? Ich sehe erstarrte Gesichter. Ja, also manche Eltern können sich das heute noch vorstellen. Es gibt ja auch Kulturen bis heute, da ist das völlig normal. Damals war das ja auch so. Also Martin Luthers Vater war da nicht erfreut. Er hatte, wie gesagt, schon eine Frau ausgesucht, eine reiche Braut und auch den gesellschaftlichen Aufstieg seines Sohnes geplant. Freunde und Verwandte wollten Luther von dieser Entscheidung abbringen. Aber Martin Luther ließ sich davon nicht aufhalten, nicht abbringen. Er hatte Jura begonnen zu studieren, er brach sein Jurastudium ab. Bisher hat sein Vater das finanziert, das gibt es heute auch noch, dass die Eltern, coole Sache, oder? Wenn die Eltern Studium finanzieren, also einen gehen die Daumen hoch. Ich sage jetzt nicht, wer die Daumen hochgestreckt hat, sonst gibt das eventuell heute noch Probleme beim Mittagessen, keine Ahnung. Eine coole Sache, wenn die Eltern das Studium finanzieren, da gibt es Freiheit. War bei Luther damals auch schon, aber Luther hat trotzdem das Jurastudium abgebrochen. Und 15 Tage später, nach seinem Gewittererlebnis, ging er in eines der strengsten Augustiner Eremitenkloster in Erfurt. Dieses war so ein Reformkloster mit ziemlich eifriger, starker Askese, bekannt und auch gesucht. Und Luther ging mit dem Wunsch, mit dem Ziel in dieses Kloster, dort Frieden mit Gott zu finden. Er war unruhig, er hatte eine unruhige Seele, keinen Frieden. Er wusste, er und Gott, das klappt nicht. Das ist nicht gut. Wenn man in so ein Kloster eintritt, das ist heute auch noch so, dann gibt es ein Probejahr. Dann schaut man einfach mal, wie es einem da geht. Wir kennen das ja auch, man kann mal 3 Monate Probe arbeiten. So ähnlich ist das auch im Kloster. Und in diesem Probejahr war bei Luther es so, dass er auch in diesem Probejahr, dass seine Angst vor Gott, die ist nicht gewichen, die ist immer größer geworden. Sein schlechtes, überängstliches Gewissen, Schrecken vor dem heiligen Gott und so Gedanken, will mich Gott überhaupt? Was kann ich tun? Gott wird mir nicht vergeben. Das quälte ihn Tag und Nacht. Luther bekam in seiner Jugendzeit, in seiner Kindheit oder in seinem Leben bis dato gelehrt, dass die Vergebung ganz allein von der Leistung des menschlichen Willens abhängig ist. Und wenn du das gelehrt bekommst, damals, auch heute, dann hat er Luther versucht, mit strengsten Bußübungen einen gnädigen Gott zu finden. Es ging so weit, dass er eine Selbstkasteiung, er hat seinen Rücken wund geschlagen, er aß nichts mehr. Also einfach eine ganz starke Askese. Ständig gebeichtet, sich eine priesterliche Absolution geholt, aber all das brachte keinen Trost. Er war völlig verzweifelt, hatte größte Angst vor Gott. Er zerrüttete seine Gesundheit und irgendwie geriet er so in einen Teufelskreis ohne Ausweg. Natürlich hat er nebenher auch die Bibel gelesen, die konnte er halb auswendig, aber all das gab ihm keinen Trost, weil er das, was er gelesen hat, nicht verstand. Also Verzweiflung pur. Bei Luthers Seelenkampf, da ging es nicht um sogenannte grobe Sünden, also dass er jemand umgebracht hätte oder was weiß ich, sondern er spürte, dass sein Herz nicht das in seinem Herzen ist, was Gott möchte. Er spürte sein sündiges Wesen. Er wusste zu genau, dass in ihm nichts Gutes wohnt und dass er mit dem vor Gott nicht bestehen kann. Und das dauerte etliche Jahre. Erst gut 10 Jahre später, beim Studium des Römerbriefes, vor allem Römer 1, Vers 17, da geht es dort um die Gerechtigkeit Gottes. Da machte Luther eine ganz neue Entdeckung. Und das Verrückte an der Geschichte ist, diese Entdeckung, die er dort machte, widersprach der bisherigen Lehre total. Das war genau das Gegenteil, was er dort entdeckt hat von dem, was er bisher gelernt hatte, was ihm gelehrt wurde. Und Luther schrieb über diese Entdeckung Folgendes: Da begann ich, die Gerechtigkeit Gottes als diejenige zu verstehen, durch welche der Gerechte als durch Gottes Geschenk lebt, nämlich aus dem Glauben, frei von aller Leistung. Hier meinte ich geradezu, ich sei wiedergeboren. Die Türen hätten sich geöffnet und ich sei in das Paradies selbst eingetreten. Da hatte die Schrift also gleich ein anderes Gesicht. Tolle Sprache damals. Dieser Satz ist heute auch noch gut verständlich. Manchmal ist so das Mittelalterdeutsch nicht mehr so verständlich, aber dieser Satz wunderschön ausgedrückt. Und das war für Luther und auch für uns bis heute ein bahnbrechendes, revolutionierendes Erlebnis. Es stellte alles Bisherige auf den Kopf. Und mit dieser Erkenntnis, die er dort gewonnen hat, die ihm Gott ins Herz gelegt hat, da begann die Reformation, die Erneuerung. Man kann sich vorstellen, dass sich Luther dadurch nicht nur Freunde geschaffen hat, sondern sehr viele Feinde. Martin Luther hat in den folgenden Jahren unter Einsatz seines Lebens dafür gekämpft, dass das Evangelium auch wieder Evangelium als Evangelium verkündigt wird und nicht irgendwie als Druckmittel. Zusammenfassend kann man sagen, Luther hat drei Lichter angezündet, die zuvor durch machthungrige und bereichernde Irrlehre ausgelöscht wurden. Ich möchte mit euch diese drei Lichter kurz anschauen. Das erste Licht habt ihr vielleicht schon gehört oder gelesen, sola scriptura, allein die Schrift, also allein Gottes Wort. Zu Luthers Zeiten hatten die Menschen ja keine Bibel, alles nur Latein. Selbst die Predigt war in Latein. Wer hat von euch Latein? Oh, mal gehabt. Also würdet ihr an einen Gottesdienst gehen, wo ihr kein Wort versteht? Kann ja auch sein, dass er heute kein Wort versteht, obwohl es in Deutsch ist. Soll es ja auch geben. Dass man heimgeht und sagt, was hat er eigentlich heute gepredigt? Nichts verstanden. Kann auch sein. Ich hoffe nicht, dass es heute so ist. Also damals in Latein gepredigt, die Bibel in Latein. Nur wenige konnten lesen und es auch verstehen. Und so kam es, dass die Bibel, das Wort Gottes, einfach missbraucht wurde, für das eigene Wohl ausgelegt wurde. Das Volk, habt ihr vielleicht auch gehört, im Geschichtsunterricht wurde bewusst dumm gehalten. Und neben der Bibel gab es eine ganze Reihe von Lehrschriften, auf die man sich teilweise heute noch beruft. Da gibt es verschiedene Themen. Ich will das jetzt nicht größer ausführen. Aber da gibt es den Katechismus, da gibt es den Taufe, da gibt es das Thema letzte Ölung und also verschiedene Sachen, die sind heute noch für einige Menschen wichtig und wird höher gehalten als Gottes Wort selbst. Aber warum allein die Schrift? Wir haben das schon gehört, 2. Timotheus 3, Vers 16 in der Schriftlesung. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Alle Schrift dient dazu. Damit ist auch das Alte Testament gemeint. Nicht nur das Neue, sondern auch das Alte Testament. Auch das Alte Testament hat seine Bedeutung und dürfen wir nicht auf die Seite legen. Sola Scriptura, allein die Schrift. Allein Gottes Wort zeigt uns den Weg, wie wir Rettung erfahren dürfen, den Weg zum Heil, wie wir ein Kind Gottes werden dürfen. Das, was die Schrift sagt, ist wichtig. Sie ist der Maßstab und sie ist maßgebend. Was wir hören in der Verkündigung, ob das hier ist, in diesen Räumen oder irgendwo anders, sind wir herausgefordert zu prüfen, ob das mit der Schrift übereinstimmt. Getreu nach Paulus, was ja nächstes Jahr auch die Jahreslosung sein wird, prüfet alles, das Gute behaltet. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir ja das Wort Gottes kennen. Wir können ja nur dann etwas prüfen, wenn wir das Wort Gottes kennen. Wenn wir das Wort Gottes nicht kennen, können wir das, was wir hören, auch nicht prüfen. Das wiederum heißt, wir sollten in der Schrift zu Hause sein. Dass wir selbst Gottes Wort lesen und uns auch lehren lassen. Dass wir in der Schrift forschen. Ich sage es mal bildlich, dass die Schrift täglich unsere Mahlzeit ist. Biblischer Unterricht für Jugendliche, aber nicht nur für Jugendliche, sondern auch für Ältere, für alle Menschen ist das wichtig. Dass wir in diesem Wort zu Hause sind und uns auskennen im Dschungel des Lebens. Wir sind herausgefordert, unser Leben besteht oft wie ein Dschungel, da kommt so vieles herein, ich komme nachher noch darauf. Und dass wir das dann einfach auch an der Schrift prüfen, was wir hören, was wir sehen. Und vor allen Dingen, wie wichtig es ist, dass Gottes Wort uns den Weg weist. Das Zweite ist, sola gratia, allein durch Gnade. Zu Luthers Zeiten wurde gepredigt, du musst und du musst und du musst. Dann, wenn all das erfüllt ist, und vielleicht bekommst du dann einen gnädigen Gott. Da gab es dann auch die Sache mit den Fegefeuerjahren. Stichwort Werksgerechtigkeit. Also du musst etwas tun, damit du es heil verdienen kannst. Heute würden wir vielleicht sagen, du musst Opfergaben abgeben, spenden, mitarbeiten. Alles du musst, damit du das ewige Leben hast. Und je nachdem, wie groß die Schuld damals war, je höher musstest du einen Betrag abgeben. Das ist so ähnlich wie heute beim Autofahren. Je schneller du fährst, je höher ist der Bußgeldbescheid. Kennt ihr das auch, Bußgeldbescheid? Manchmal geht es so weit, dass man laufen muss. Kommt auch vor. Ja, aber auch das vergeht. So war das damals im Mittelalter. Man hat die Leute einfach gnadenlos ausgenommen. Wer mit Gott ins Reine kommen wollte, der hat ganz schön bezahlt. Wir kennen das, die Ablassprediger wurden von Papst und Landvögeln angestellt und die haben schamlos abkassiert. Sie selbst aber lebten in Saus und Braus. Wir profitieren heute davon, profitieren in Anführungszeichen, es gibt sehr schöne Kirchen. Ulmer Münster und andere Dinge wurde dadurch ja gebaut. Und wir bestaunen das heute. Italien, wenn Sie nach Italien gehen, wie viele alte Bauten können Sie da anschauen? Und die Leute stehen davor. Also wir ehren das heute noch auf eine andere Art und Weise. Also zurück zu Martin Luther. Martin Luther hatte also durch das Bibelstudium gerade des Römerbriefes erkannt, dass jeder Mensch Frieden mit Gott haben kann, das geschieht allein aus Gnade. Es ist Gottes Geschenk an mich. Gott bietet uns das an, frei von aller Leistung, von irgendeinem Verdienst, frei von allem Muss. Wir haben das vorhin gehört, Epheser 2, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Allein durch Gnade, Gottes Geschenk. Er bietet es an und ein Geschenk kann man annehmen oder ablehnen. Die Frage ist letztlich, was mache ich mit Gottes Geschenk, das er mir anbietet? Und wenn ich ein Geschenk bekomme, dann geht es ja auch darum, dass ich das auspacke und benutze und nicht nur in den Schrank stelle. Macht ja keinen Sinn. Stell dir vor, deine Eltern schenken dir ein Auto. Schöne Schleife drüber, also nicht ein Matchbox-Auto, sondern was auch immer. Und ihr lasst es einfach in der Garage stehen. Haben die Eltern dafür dieses Geschenk dir gemacht? Wäre doch blöd, oder? Aber so machen wir das manchmal mit Jesus. Gott bietet uns Jesus an als ein Geschenk. Wir nehmen es vielleicht an, wir nehmen den Schlüssel in die Hand und legen dann den Schlüssel ins Regal und vergessen, was die Eltern uns geschenkt haben, was Gott uns geschenkt hat. Und das Dritte, was Luther herausgestellt hat, das Dritte ist sola fide, allein durch Glauben. Glaube, das ist ja so ein Wort, wo oft verwendet wird, aber dessen eigentliche Bedeutung verloren gegangen ist. Das griechische Wort für Glaube heißt Pistis. Das heißt so viel wie Vertrauen oder für wahr halten. Glauben ist also eine Vertrauenssache. Vertrauen darauf, dass das, was Jesus sagte und lebte, auch wahr ist. Dass es nicht eine schöne Geschichte ist, nein, dass es Wahrheit ist. Ich vertraue darauf, dass Jesus Christus für mich gestorben ist und dass er auferstanden ist und dass er wiederkommen wird. Vorhin haben wir ein gewisses Glaubensbekenntnis gesprochen. Und möge das nicht nur Worte sein, sondern in unserem Herzen tief verankert. Allein seine Liebe zu mir und indem ich sie annehme, macht mich zu einem Kind Gottes. Kein Sakrament, keine Leistungen, kein selbstgemachtes Opfer bringt mich in den Himmel, sondern allein das Vertrauen in und zu Jesus Christus. Wir haben das gehört, Hebräer 11. Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Diese drei Dinge hat Martin Luther wieder auf den Leuchter gestellt. Er hat das Evangelium und dessen Folgen wieder ausgegraben, welches im Laufe der Zeit bei den ersten Christen verschüttet ging. Aber die spannende Frage ist ja letztlich, wie ist es denn nach der Reformation weitergegangen? Blättern wir mal noch kurz in der Kirchengeschichte weiter. Auf die große Reformation folgte eine zweite, eingeleitet durch Philipp Jakob Spener, ca. 150 Jahre später. Philipp Jakob Spener hat eine Schrift verfasst, Pia Desideria, aus der dann letztlich der Pietismus entstand. Pietismus, da liegen auch unsere Wurzeln vom Krishona Gemeinschaftswerk, C1-Bund, jetzt. Da liegen auch die Wurzeln der inneren Mission. Spener war es ein großes Anliegen, zurück zu der Schrift und ein toter Kopfglaube nützt nichts. Toter Kopfglaube. Was war geschehen? Nach der Reformation wurde der Glaube zu einer bloßen Tradition. Eine feste Form, eine Form, bei der aber das innere Leben fehlte. Das ist so, wie wenn du eine gute Form hast, wo du einen guten Braten machen kannst und du machst die Form auf und ist leer. Super, oder? Du hast Hunger, denkst, wunderbar, da ist eine Bratenform, machst du die Form auf und ist leer. Genauso war es mit dem Glauben. Der Glaube wurde nicht mehr gelebt. War nur noch eine Tradition. Der Glaube hatte außer dem Gottesdienstgang und vielen hitzigen Diskussionen kaum noch Auswirkungen auf den Alltag. Das tätige Christsein, Dienen, war weitgehend Fehlanzeige. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, Geistliches Mentoring, von einem erfahrenen Seelsorger, und der schreibt in diesem Buch: Ich habe Dutzende von Leuten in meiner Gemeinde, die Jesus Christus erfahren möchten, aber nur wenige, die ihm dienen wollen. Viele, die sich eine spürbare Offenbarung von Gott wünschen, aber nur wenige, die bereit sind, sich zu einem rigorosen Studium zu widmen, um ihn besser kennenzulernen und dadurch auch wirklich dienen. Es gibt viele Herren, aber wenig Diener. hat mich schon nachdenklich gemacht. Es geht um einen Glauben, der durch die Liebe tätig ist. Und die Frage ist, wie steht es da um mich, wenn es ums Dienen geht? Bei Jesus fällt auf, dass er sehr oft im Tempel war und unter anderem die Schrift zu studieren, aber dass er sich für keinen Dienst zu schade war. Wir kennen Johannes 13, die Fußwaschung. Was heißt das für uns? Wo wir den biblischen Grund, diesen Weg verlassen, wo der Glaube nur noch im Kopf steckt, aber er nicht mehr Hände und Füße hat, da ist der Glaube tot. So bringt es ja mal Jakobus auf den Punkt. Evangelium und Diakonie gehören zusammen. Da sehen wir sehr deutlich in der Apostelgeschichte, wie die ersten Christen gelebt haben. Und interessanterweise, der Gründer des Krishona-Werkes, Christian Friedrich Spittler, brachte es damals so auf den Punkt: Was hilft's, wenn wir beim warmen Ofen und einer Pfeife Tabak die Notstände der Zeit bejammern? Hand anlegen müssen wir und sei es auch ganz im Kleinen. Wie würde denn dieser Satz heute aussehen? Heute sind ja welche unter uns, die auf der Ofenbank sitzen und Tabak rauchen. Wie sieht es denn heute aus? Was machen wir heute in der Wohnung? Wir zocken und zocken, lesen, schauen Streamingdienste, aber wir wissen nicht mehr, was der Nachbar neben uns macht, was den beschäftigt. Oder die Klassenkameradin, Klassenkamerad. Kommen die Menschen neben uns im eigenen Leben noch vor? Die Eltern oder Oma, Opa, wie wir vielleicht denen noch helfen könnten oder wie auch immer. Das andere, was ich beobachte in Gemeinden, in gemeindlichen Gremien, ist manchmal endlose Diskussionen, die zu nichts führen, außer dass keine Zeit mehr bleibt, den biblischen Auftrag zu leben. Man kann sich die Köpfe heiß reden, diskutieren und am Ende des Tages kommt nichts raus. Eventuell noch eine Spaltung, wenn es ganz dumm läuft. Und wenn wir am biblischen Wort bleiben, an der biblischen Lehre, dann werden wir die gleiche Erfahrung machen wie Martin Luther, dass uns der Gegenwind ganz schön entgegenbläst. Wer an diesem Grund an Jesus Christus und seiner Lehre unabdingbar festhält, der wird Gegenwind bekommen, der eckt an. Ob das in der eigenen Familie ist oder in der Gemeinde oder im Umfeld, es wird Unverständnis geben. Pluralität in Sachen Glauben und Kopfglaube erleben wir in Deutschland mehr und mehr. Eine Multireligiosität, die sich so ausdrückt, wir alle haben den gleichen Gott, nur heißt er anders. Aber der Wahrheitsanspruch Jesu wird in vielen Kirchen, anderen Gremien mehr und mehr in Frage gestellt. Auch die biblischen ethischen Maßstäbe werden mehr und mehr aufgelöst. Ich nenne einfach mal ein Stichwort Gender. In Schulen bereits gelehrt, ich habe jetzt gerade gelesen, in München ist ein Schulbuch rausgekommen, das Einzug hält, wo die Kinder nicht mehr wissen, ob sie Männlein oder Weiblein sind. Du kannst es raussuchen. Und ehrlich gesagt, ihr junge Generation, ihr tut mir ein Stück weit leid. Ich weiß nicht, auf was da noch auf euch zukommt. Und gerade dann, wenn ihr Farbe bekennt, wenn ihr euch zum biblischen Schöpfungsbericht hält, welche Konsequenzen das haben wird. Wenn du eine Stellenanzeige schreibst, musst du divers reinschreiben. Wenn du es nicht reinschreibst, machst du dich strafbar. Also auf diesem Weg sind wir und es wird schon spannend, wie das werden wird. Martin Luther, er hat sich zu Jesus Christus bekannt und viele nach ihm. Und wir sind heute auch herausgefordert, uns zu Jesus Christus, seinem Wort, zu seinen ethischen, biblischen Maßstäben zu bekennen. Koste es, was es wolle. Warum? Weil Jesus sich auch verbindlich für uns hingegeben hat. Und wir wollen auch ihm gegenüber verbindlich sein. Auch wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn es Druck gibt. Und wir sind ja gewarnt davor, die Bibel spricht damals schon, Apostel Paulus, dass die Verführung auf eine sanfte Art kommt. Vielleicht auf eine einseitige Verkündigung. Es gibt biblische Beispiele, ich habe da ein paar angeführt, schon im Alten Testament. Und auch Jesus wurde durch Satan mit biblischen Worten verführt. Aber Jesus hat es durchschaut und hat dem was entgegengesetzt. Nicht überall, wo Jesus draufsteht, ist Jesus drin. Und da sind wir herausgefordert, das auch zu prüfen, was da kommt, und den Mund aufzumachen und nicht zu kuschen. In Ulm gibt es eine Klinik, und in Kliniken, da gibt es in der Regel eine Kapelle. Und in dieser Kapelle liegt in der Regel auch ein Buch aus, wo die Patienten oder Angehörige was reinschreiben können, ihr Herz ausschütten können. Kennt ihr sicherlich auch. In einer Klinik, ist Bekannte von mir, ging da auch in die Kapelle, hat das Buch in die Hand genommen, hat gelesen, und dann hat ein Moslem reingeschrieben, dass der christliche Glaube Quatsch ist. Also ich sage es mal mit eigenen Worten, dass Allah allein und so. Dann hat sie gedacht, das kann sie nicht stehen lassen. Hat dann reingeschrieben, was ja Jesus bedeutet, dass Jesus, also Johannes 14, Vers 6, dass Jesus allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und so weiter. Hat er einige Sätze dazu geschrieben. Jetzt wurde das Buch aus der Kapelle entfernt und wurde eine Rundmail an die ganze Belegschaft geschrieben, dass man nicht möchte, dass eine Religionsauseinandersetzung in der Kapelle stattfindet. Für absehbare Zeit hat man das Buch jetzt einfach verschwinden lassen. Also da hat sich jemand getraut, Farbe zu bekennen, was anderes hinzuschreiben, den Glauben zu bekennen. Und darum geht es, ihr Lieben, dass wir auch mutig sind, egal wo es ist, ob das im Betriebsrat ist, ob das in der Schule ist, Elternvertreter in der Schule, ob das im Unterricht ist, im Religionsunterricht, ob das, egal wo das ist, dass wir mutig sind, Jesus zu bekennen, ob das in einer Gesprächsrunde ist, beim Festbar oder auf dem Fußballplatz oder im Hauskreis, dass wir daran festhalten. Wie gesagt, die Verführung ist schleichend, sie kommt von innen, sagt Jesus, Satan ist listig. Was wir brauchen, Reformation im Jahr 2024 in Herbrechtingen, braucht es da eine Reformation? Wo stehen wir? Stehen wir, steht die Gemeinde auf biblischem Boden, auch in ethischen Fragen? Ich weiß es nicht, das müsst ihr für euch selber entscheiden, jeder für sich ganz persönlich. Und wie gesagt, wir brauchen Menschen, die für die biblische Wahrheit einstehen, koste es, was es wolle. Aber nicht mit der Brechstange, sondern in einem gewinnenden Dialog. Dialog ja, aber bei den heilsgeschichtlichen Antworten, da gibt es kein Wenn und Aber. Da gibt es eine klare Aussage. All die anderen Themen, egal was das betrifft, da kann man unterschiedlicher Meinung sein und es sollte uns nicht trennen. Da sind wir herausgefordert, die Spannung, die es mit sich bringt, auch auszuhalten, dass es nicht zur Trennung kommt. Aber in den heilsgeschichtlichen Aussagen, die Bibel, die Schrift macht, da können wir nicht wählen, sozusagen. Da gibt es nur eine Richtung. Und ich wünsche euch, dass ihr den Mut habt, egal was auf uns zukommt, dass wir es Martin Luther hinterher machen, dass wir mutig sind, Jesus zu bekennen, nicht kuschen, dass wir uns gegenseitig da auch ermutigen. Und wir dürfen wissen, dass wir Jesus auf unserer Seite haben. Er wird uns beistehen. Und ich denke da auch zum Schluss an die vielen Christen, die in irgendwelchen Gefängnissen sitzen. Dass wir sie nicht vergessen, die wir in Freiheit leben, Möglichkeiten haben, ungeahnte viele Möglichkeiten, aber dass wir bei aller Freiheit nicht die vergessen, die um Jesu Willen im Gefängnis sitzen, leiden, zum Teil ermordet werden, dass wir auch für sie beten. Oder vielleicht der eine oder andere vielleicht auch mal einen Brief schreibt, Open Doors ist eine gute Adresse, wo man da auch mithelfen kann. Und vielleicht ihr Jungen, wenn ihr mal hier Jugendkreis habt oder wenn ihr euch trefft, vielleicht könnt ihr einen Abend mal dazu verwenden und sagen, hey, wir möchten diese Menschen, die leiden, ermutigen, wir schreiben ihnen einen Brief. Wäre eine Idee, Glauben zu leben. Amen.